Was ich heute Abend zu sagen habe, ist nicht nur für die, die da sind. Es ist auch für die, die nicht da sind. Wieso ist es für sie? Was ich heute Abend sagen will, ist nicht nur für Christen, sondern auch für Nichtchristen. Vielleicht für solche, mit denen sie es auf dem Arbeitsplatz oder in der Schule oder sonst wo zu tun haben. Manches von dem, was ich sage, wird für die, die da sind, in erster Linie nicht besonders wichtig sein. Es geht uns nicht direkt an. Aber ich möchte uns an einigen Stellen, wenn es uns nicht direkt angeht, einige Hilfen an die Hand geben für das Gespräch mit anderen Menschen. Denn Gott ist heute eine Vokabel, die nicht in jedermanns Mund ist. Und viele Menschen wissen mit ihm nicht viel anzufangen. Und wenn wir Zeugnis ablegen wollen, müssen wir manchmal sehr weit ausholen, um Menschen zu Jesus zu bringen und dann zum Heil zu führen in Christus. Auf dem Einladungsblatt stehen drei Fragen. Wir kommen heute zur zweiten Frage. Wie lernt man Gott denn kennen? Ich möchte über einige Wege sprechen, die man beschreiten könnte in diesem Suchen nach Gott und der Erkenntnis Gottes. Erstens, eine Frage: Lernt man Gott kennen durch Nachdenken, durch Überlegung? Kann man durch Philosophieren, durch Grübeln Gott finden? Kann man sich eine Vorstellung von Gott verschaffen aus dem eigenen Denken? Dazu einige Antworten. Einige haben gemeint, weil ich mir einen Gott vorstellen kann, deshalb muss es ihn ja geben. Wo käme denn die Vorstellung von Gott her, wenn es ihn überhaupt nicht gäbe? Kann man sich überhaupt etwas vorstellen, das es nicht gibt? Ist nicht die Realität um uns her der Anlass, darüber zu denken? Spiegelt unser Denken nicht das wider, dem wir begegnet waren? Nun, darauf könnte man antworten. Ich meine, das ist ein Weg, der nicht genügt, um zu Gott zu finden. Denn Frage, muss man sich denn einen Gott vorstellen können? Gibt es nicht viele, die sich unter dieser Vokabel nichts vorstellen können? Und viele, die diese Vokabel glattweg abtun? Ich denke an die Frau, mit der ich sprach, während einer Evangelisation war es wohl. Die fragte im Gespräch, wie soll ich mir Gott überhaupt vorstellen? Sie schien allen Ernstes zu fragen, ist er etwa eine Kuh? Ja, sie hatte vielleicht von Indern gehört, die die Kuh verehren. Sie wusste nichts mit Gott anzufangen. Mit dieser Vokabel konnte sie sich nichts vorstellen. Und welcher Art soll der Gott sein, den man sich dann vorstellt? Die Denker sind doch zu ganz verschiedenen Ergebnissen gekommen. Wie gesagt, die Inder sprechen von einer Kuh oder von anderen Gottheiten. Die Philosophen sind zu ganz verschiedenen Ergebnissen gekommen. Die Liste ist lang von Gottes Definitionen. Mir scheint, das genügt nicht zu sagen, weil ich mir Gott vorstellen kann. Deshalb muss es ihn geben und deshalb muss es den geben, den ich mir vorstelle. Eine weitere Schwierigkeit auf diesem Wege, zu einem klaren Gottesverständnis zu kommen, ist die Tatsache, dass es normalerweise eine sehr peinliche Sache ist, an Gott zu denken. Das ist auch ein unangenehmes Thema. Es könnte ja lebensgefährlich sein. Denn dann kann ich nicht mehr so leben, wie ich möchte. Dann bin ich nicht mehr Herr über mein Leben. Ein höheres Wesen ist auch höher denn ich. Das will man nicht haben. Von Natur aus. Der Mensch ist doch so angelegt, über sich selbst verfügen zu wollen. Das heißt, es steht bei diesem Überlegen etwas uns im Wege. Unser Denken wird von unseren Wünschen sehr stark geprägt, mehr als wir manchmal denken. Auf diesem Wege nun zu einer nüchternen, objektiven Vorstellung von Gott zu gelangen, scheint mir ist nicht möglich. Ein weiterer Denkweg sieht so aus. Wir sehen eine Welt um uns, die erstaunlich und wunderbar ist, sobald man beginnt, sie uns zu untersuchen. Sie ist schön, sie ist sinnvoll und sie scheint überall sich einem Ziel zuzubewegen. Immer wieder kommt der Frühling, es wächst irgendwo hin, die Frucht entsteht im Herbst. Es scheint in der Bewegung der Natur immer wieder irgendwo hinzugehen. Und dieses Hingehen scheint ein sinnvolles, bedeutungsvolles Gehen oder eine Entwicklung zu sein. Und es gibt doch nichts Sinnvolles, so denken wir, das nicht von einem denkenden Wesen entworfen wäre. Da denken wir spontan an unsere Uhr, die muss doch einen Uhrmacher gehabt haben. Es ist legitim, so zu denken. Wir sind so geprägt, dass wir in Form von Ursache und Folge denken. Es muss eine Ursache gegeben haben für das Vorhandene. Wenn das Vorhandene sinnvoll ist, dann muss die Ursache größer sein, denn das Vorhandene, beziehungsweise dementsprechend. Und wenn wir sagen, ein denkendes Wesen müsste diese große Welt entworfen haben, dann muss dieses Wesen doch das sein, was wir Gott nennen. Dieser Gott muss also einmal vernünftig sein, sinnvoll, und er muss zudem groß sein, um all das geschaffen zu haben, was zwischen uns und dem letzten Stern da ist. Es muss doch einen Gott geben, so sagen wir manchmal, wenn wir überlegen und die Welt um uns her uns ansehen. Das stimmt. Nur gibt es auch hier Einwände. Dieses Argument ist nicht ohne Schwierigkeiten, wenn es lediglich ein Denkargument ist. Es gibt nämlich auch das Unschöne, sogar das Grausame. Es gibt auch den Chaos und das Sinnlose in dieser Welt. Und darüber stolpert manch ein Wissenschaftler. Oder gibt es vielleicht zwei Gottheiten, wie die alten Perser es haben wollten? Gibt es einen guten Gott und dann noch einen bösen, die zwei rivalisieren miteinander und kämpfen? Gibt es am Ende überhaupt einen Sieg in dieser Rivalität? Wie ist das? Mit dem Denken kommen wir nicht zu Ende. Wir können uns allerlei möglichen Ausgänge hier denken, aber wir können nie gewiss sein. Über den Weg des Grübelns kommt man also nicht sehr weit, scheint mir. Es gibt einen zweiten Weg, den man beschreiben könnte. Hier beginnt man mit der Beobachtung des Menschen. Anstatt nur alleine da zu sitzen auf einem Stein im All und sich Gedanken zu machen über wer dort im All sein könnte, beobachtet man die Menschen um sich. Man beobachtet sich selbst. Kann man dann, wenn man den Menschen sich ansieht, weiterkommen? Das Bedürfnis, etwas anzubeten, soll in sämtlichen Völkern vorhanden sein. Und die meisten Völker kennen auch einen Gottesbegriff. Eine Ahnung von Gott scheint dem Menschen wirklich angeboren zu sein. Dieses ist ein starkes Argument. Doch wiederum könnte man einiges hier einwenden. Welche Art soll der Gott sein, den man anbeten möchte? Genügt der Gott des Animisten, der irgendeinen Gegenstand in der Natur zur Anbetung heranzieht? Muss es Allah sein? Muss es Jahwe Israels sein? Wie sollen wir das wissen? Da könnte man mit der vorhin genannten Beobachtung unserer Welt kommen und sagen, es müsste ein sinnvoller Gott sein, ein rationaler, ein denkender Gott. Und es müsste ein großer Gott sein. Und das stimmt. Wir könnten jetzt einiges zusammenziehen, kombinieren. Das würde die Argumente verstärken. Doch was sollen wir immer noch sagen zum Widerwillen im Menschen gegenüber einem höheren Wesen? Wie sollen wir das harmonisieren? Und was sollen wir sagen zur Sinnlosigkeit um uns her? Warum spielt die Maus, die Katze mit der Maus? Warum sind die Tiere so grausam miteinander? Warum ist der Mensch so grausam? Soll Gott etwa diesen Menschen geschaffen haben? Bedenken wir, dass wir alleine nicht vorwärts kommen. Wir können diese Fragen nicht beantworten. Die Schöpfung legt schon Zeugnis ab von einem großen Schöpfer Gott. Doch der Mensch unterdrückt diese Beobachtung. Was er an der Welt um sich her sieht, das kann er schon wahrnehmen. Alte römische Denker haben das auch gesehen. Es gibt ein sehr schönes Zitat bei dem berühmten Redner Roms, Cicero oder Cicero, wenn Sie wollen. Der weiß, dass die Natur von einem Gott spricht. Aber man unterdrückt es. Dann geht man weiter zu den alten Göttern Roms oder Griechenlands und holt sich noch sie weiter her von Persien. Man will nicht, man will es nicht wahrhaben und schon gar nicht will man, dass der Gott dieses kleinen, abscheulichen Volkes der Juden der wahre Gott sein könnte. Das kann doch nicht wahr sein. Da kommt Titus, der römische General, nach Jerusalem, geht in den Tempel rein, macht sich den Weg da ins Innerste und nur ein Vakuum, eine Leere. Verächtlich dreht er sich um. Man sieht hier keinen Gott. Ein Gott muss sichtbar sein, denkt er. Man will es nicht wahrhaben. Man sieht einiges um sich her. Und dann gibt es noch Überlieferungen von alters her. Nicht alles ist ja in Vergessenheit geraten. Manche Völker haben alte Wahrheiten immer noch unter sich. Ist erstaunlich. Missionswissenschaftler stoßen auf merkwürdige Auffassungen unter den Völkern. Aber man unterdrückt es. Man benutzt es nicht zum Anliegen, den Gott zu suchen und zu finden, den es etwa geben könnte oder müsste. Von diesem Gott der Schöpfung spricht Paulus in Römer 1 und ich möchte die Verse einmal lesen und das belegen, was ich eben gesagt habe. Vers 18 in Römer 1. Denn es wird enthüllt Gottes Zorn vom Himmel auf alle Ehrfurchtslosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Sie sind ehrfurchtslos und ungerecht. Und diese sollen nun mit ihrem Denken Gott finden und sollen die Welt Gottes in rechter Weise beurteilen können, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Sehr komprimiert, das heißt sehr gedrängt formuliert. Es gibt Wahrheitselemente unter Menschen durch Beobachtung, durch Überlieferung, und dann durch Überlegung dessen, dieser zwei Quellen von Wahrheit. Aber der Mensch ist ja im Wesen ein Sünder. Er ist ungerecht und seine Taten sind ungerecht. Und das bringt ihn dazu, es nicht wahrhaben zu wollen, dass es so sein könnte, wie er es etwa hört oder beobachtet. Und durch die Ungerechtigkeit oder in Ungerechtigkeit hält er die Wahrheit nieder. Er unterdrückt sie in seinem eigenen Denken und auch in der Begegnung mit anderen. Aus dem Grunde, dass das von Gott Kennbare unter ihnen offenbar ist. Es ist sichtbar, enthüllt, es ist da. Denn Gott offenbart es ihnen. Denn seine Unsichtbarkeiten, die Unsichtbarkeiten Gottes, werden von der Erschaffung der Welt an mittels des Gemachten mit dem Auge der Vernunft geschaut, mit dem äußeren Auge und dann mit dem inneren Auge darüber nachgedacht. Das kann man. Seine immerwährende Kraft und auch seine Gottheit, so dass sie keine Antwort zur Verteidigung haben, will man sie zur Verantwortung ziehen. Aus dem Grunde, dass sie, die Gott kannten, ihn nicht als Gott verherrlichten, noch ihm dankten. Undankbarkeit ist der erste Schritt hin zum Heidentum. Sondern in ihren Überlegungen auf eitlen Wahn verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Ein weiterer Hinweis bei Menschen, wenn wir den Menschen vor Augen haben, und wir wollen von dort aus zu Gott kommen. Ein weiterer Hinweis beim Menschen auf Gott hin ist seine Würde und seine Beschaffenheit. Wenn der Mensch sich selbst beobachtet, über den Menschen nachdenkt, muss er doch zugeben, er hat eine gewisse Würde. Selbst Willy Brandt, der nicht gerade ein christlicher Mensch war, er war der Meinung, es würde nicht viel Sinn haben zu beten, und deshalb würde es auch nicht machen. Mit Gott hat also er nicht viel anfangen können. Doch hat er sehr bald sprechen können vom aufrechten Gang. Das ist natürlich eine Formulierung aus der Evolution, aber immerhin ein legitimer. Wir haben einen aufrechten Gang nicht etwa von der Entwicklung her, sondern von der Schöpfung her. Aber wir haben einen aufrechten Gang. Damit wollte Willy Brandt sagen, wir haben eine gewisse Würde. Und obwohl die deutsche Verfassung nicht allzu viel mit Gott anzufangen weiß, besteht die, kommt sie vor in der Verfassung? Die Vokabel Gott? In der Präambel, wie in der Schweizerischen, ja. Man spricht im Allgemeinen eher von der Würde des Menschen. Davon weiß man. Und eigentlich ist es die Philosophie des Humanismus, die uns noch über Wasser hält. Aber es bröckelt immer mehr ab in die Sinnlosigkeit. Ich habe jetzt nicht Zeit, das alles auszuführen. Das heißt, so wie der Psalmist in Psalm 139 denkt, so sollte man denken. Man sollte an den Menschen denken und an seine Beschaffenheit und an seine Würde und dann auf den Schöpfer schließen. Nur, das wird nicht allzu oft getan. Man bleibt beim Menschen stehen. Man will ja, dass der Mensch das höchste Wesen ist. Man will nicht, dass jemand noch über ihn herrsche. Das hat Jesus erkannt, hat einmal eine Geschichte erzählt desbezüglich. Wir wollen nicht, dass diese über uns herrsche. Und das ist das Wesen, das Denken im Wesen des Menschen, seit Adam und Eva von jenem Baum gegessen haben. Gott hatte gesagt, nein, und Eva sagt, ja. Wo Gott nein sagt, da sagt der Mensch hinfort, ja. Und wo Gott Ja sagt, sagt der Mensch hinfort, nein, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Deshalb bedarf es noch mehr als nur diese Kenntnis vom Menschen, um uns eine gute Vorstellung vom Schöpfer, vom Gott des Menschen zu geben. Was braucht es? Psalm 139 ist Schriftwort. Nicht nur Philosophie. Psalm 139 ist direkte Offenbarung Gottes im Denken Davids. Und David schreibt auf Licht, das er vom Himmel bekommen hat. Es bedarf also der Heiligen Schrift, um uns diese Kombination zu zeigen. Der Mensch kommt von sich aus nicht zu dieser klaren Vorstellung von Gott. Das kommt durch die Bibel. Und deshalb kommen wir jetzt zum dritten Faktor. Wir sind hiermit zum dritten Weg gekommen, um Gott zu erkennen, zur Bibel. Es bedarf der Schrift, um zu zeigen, warum unsere Welt so sinnvoll ist. Wie kommt das, dass sie sinnvoll ist? Und wie ist sie sinnvoll? Was ist der Sinn dieser Welt? Es braucht die Offenbarung Gottes, um das, uns das zu zeigen. Ferner, es bedarf der Schrift, um zu zeigen, warum der Mensch ein Bedürfnis hat, anzubeten. Sonst bleiben wir hier einfach stecken und wir haben keine Antwort. Wir können zwar das Bedürfnis feststellen, wir stellen fest, dass man überall auf der Welt von einem Gott, von einem höheren Wesen spricht, aber da bleibt es dann auch stehen. Es bedarf der Schrift, um einmal zu zeigen, warum ist das vorhanden und warum ist nicht eine deutlichere Vorstellung von diesem Anbetungsgegenstand vorhanden. Es bedarf der Schrift, um zu zeigen, woher der Widerwille im Menschen gegen Gott ist und warum er so wenig von Gott heute weiß, woher die Sinnlichkeit und die Grausamkeit in dieser Welt. Diese Antwort liefert uns die Schrift sehr schnell, wenn wir von Anfang an anfangen zu lesen. Bereits im dritten Kapitel wird uns die Erklärung gegeben. Für die Art und Weise, wie der Mensch in Bezug auf Gott denkt, dass er jetzt ein Gegner Gottes ist, beziehungsweise auf der Flucht ist, wenn nicht gar ein Gegner. Und zweitens, warum die Welt, die Umwelt des Menschen, nicht nur Spuren von Sinnvollem und Zielstrebigkeit und nicht nur Aufbaukräfte hat, sondern auch Abbaukräfte und Chaos und Sinnlosigkeit und Grausamkeit kennt. Die Bibel gibt uns die Antwort. Weil Gott einen Riss gezogen hat durch die Schöpfung. Die Vergänglichkeit eingeführt hat, die Entropie, sagen die Wissenschaftler. Es geht einem Tod entgegen, einem Nichts gleichsam, nicht gar ganz nichts, aber doch eine Auflösung immer wieder entgegen. Der Herbst ist in die Natur eingeführt worden. Dazu gibt es Satan, einen Zerstörer der Schöpfung. Und der Mensch ist in Beschlag genommen worden vom Feind Gottes. Und er zerstört jetzt die Schöpfung. Er wird dafür am Ende gerichtet werden, heißt es in Offenbarung. Die, die die Schöpfung zerstörten. Aber die Bibel gibt uns diese Antwort. Das erste und das letzte Buch der Bibel. Aber man könnte sagen, da gibt es doch das Gewissen. Das ist doch ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass es einen Gott geben muss. Nun, wir lesen Römer 2. Da kommt dieses Argument vor, beziehungsweise kommen die Verse vor, von denen dieses Argument kommt. Römer 2, Verse 14 und 15. Wenn die, die von den Völkern sind, also nicht Juden, die das Gesetz nicht haben, wenn die von Natur das vom Gesetz Geforderte tun, da kommt ein Missionar, schon vor vielen Jahren ist das passiert, ein weißer Missionar, stößt in Afrika auf einen Stamm, von dem er erfährt, die haben noch nie einen Weißen getroffen, und er ist sich ziemlich sicher, die haben noch nie vom Evangelium gehört. Entweder versteht man ihn oder er wird übersetzt. Auf jeden Fall kommt er ins Gespräch mit dem Häuptling. Und jetzt denkt er, jetzt will ich einmal einen Test machen. ein Experiment machen. Und er stellt ihm einige Fragen, wie etwa folgende. Sie, was meinen Sie? Wie ist das bei Ihnen? Ist es etwas Gutes oder ist es etwas Bösen, einem Menschen das Leben zu nehmen? Das ist böse, sagt er. Das ist nicht gut. So. Wie ist das bei Ihnen? Wenn man die Frau eines anderen nimmt, ist das in Ordnung oder wäre das verkehrt? Das ist nicht in Ordnung, das darf man mal sehen. Aha. Wie ist das? Darf man, was einem gehört, einfach so nachts oder wann immer nicht sieht, ihm das entwenden und dann nach Hause nehmen? Und dann wird er bald empört und sagt, was halten Sie von mir? Ich bin doch kein Blöder. Der wurde entrüstet. Das ist doch selbstverständlich, das ist schlecht. Aha. Das Wissen um die 10 Gebote, wenigstens Fragmente davon, ist vorhanden. Paulus weiß, dass Menschen, die nicht Berührung gehabt haben mit dem Volk Gottes, so denken. Sie wissen um einiges, sie haben ein Gewissen. Und wenn sie hier und da tun, was das Gesetz Moses von den Israeliten fordern würde, wenn die genau dasselbe tun, so sind diese, die das Gesetz nicht haben, das Gesetz Moses, sich selbst ein Gesetz, welche das Werk des Gesetzes, das heißt das, was das Gesetz fordert, das haben sie in sich. Das Werk des Gesetzes aufweisen, geschrieben in ihren Herzen. Das ist eine Anlage, die sie mitgebracht haben ins Leben. Das sind Axiome, das heißt Selbstverständlichkeiten, von denen man ausgeht. Indem ihr Gewissen mit Zeugnis dafür gibt und indem zwischen ihnen wechselweise die Gedankenurteile anklagende oder auch entschuldigende sind. Das ist ein bisschen kompliziert formuliert. Paulus ist nicht immer leicht zu verstehen. Das heißt, wenn sie so denken, dann geben sie sich selbst Zeugnis von diesen Dingen. Und ferner, wenn sie einander begegnen und sie sehen, der tut das und das ist verkehrt, dann klagen sie ihn an. Und gerade dieser Vorgang, dass man ihn anklagt, ist doch ein Zeichen davon, dass sie wissen, was gut und böse ist. Das heißt, Paulus erkennt, dass diese Leute Ähnliches besitzen, was Gott Israel gegeben hat. Nur bei Israel hatte Gott das objektive Gesetz gegeben. Das war dann eine Hilfe zur Orientierung des Gewissens. Israel war also noch mit etwas Vorteilhafterem versehen. Die Heiden aber haben dann dieses Privileg nicht, sie haben nur ihr Gewissen. Aber Paulus sagt, Gott wird beide richten, den Israeliten, wenn er das Gesetz Moses nicht einhält. Und er wird den Heiden richten, wenn er das, was er weiß, gut ist, nicht einhält. Und das tut er auch nicht. Paulus sagt nicht, dass alle Heiden Verkehrtes machen. Er sagt auch nicht, dass sie dafür gerettet werden, dass sie mal was Gutes tun. Das sagt er nicht. Im Gegenteil, er sagt, dass alle Menschen, ob sie nun Israeliten sind oder nicht Juden, wenn sie etwas Böses tun, das nach dem Gesetz Moses nicht richtig ist, ob das nur das Gewissen es sagt oder ob es das Gesetz Moses ausdrücklich sagt, wenn jemand dagegen handelt, wird Gott ihn richten. Wir kommen also nicht viel weiter. Diese Menschen wissen also um Gut und Böse. Wissen sie auch um einen Richter? Wenn sie genau denken würden, überlegen würden, müssten sie ja sich sagen, schau einmal, in mir ist ein Mann, klein M-A-N. Man macht das nicht, man tut das nicht, man macht das so. und so entstehen Vereinbarungen unter Menschen, in Stämmen und Clans und Sippen und so weiter. So wird jetzt gelebt. Dieses Ding, dieses Etwas im Innern, Mann, meldet sich und fordert. Und wenn man nicht nach diesem Mann, macht das so, lebt, dann wird man innerlich angeklagt. Es steht mir also jemand gleichsam gegenüber. Oder ist es nur etwas? Kann es möglich sein, dass ich ein jemand von einem Etwas angeklagt werden könnte? So müsste man denken, ja. Es muss ja also eine Person sein. Dieses Gewissen muss ja von einer Person sprechen. Und diese Person zieht mich zur Rechenschaft. Es muss also ein höheres Wesen sein. So weit kann ich kommen. Und was dann? Und wie kann ich versöhnt werden? Und was für eine Person wäre das? Lauter Leere, lauter Schweigen, lauter Stille. Bis die Schrift spricht, bis Gott spricht durch Propheten, wie es in Hebräer 1 sagt, und sagt, so ist das. Und dann bekommt man den ganzen Zusammenhang. Es bedarf der Schrift, um uns das Gewissen zu erklären, um uns zu zeigen, wie es funktioniert, wann es richtig meldet und wann nicht. Und sie erzählt uns von diesem Richter, der mich zur Verantwortung zieht. Und sie zeigt mir, dass es eine Versöhnung gibt, bevor ich ihm begegne. Ferner, auch ist die Geschichte des Menschen ein Zeugnis für Gott. Immer wieder geschehen Ereignisse, die den Menschen zum Aufhorchen bringen. Wenn er nur dazu bereit ist. Doch bedarf es der Schrift auch in diesem Fall, um zu zeigen, dass Gott die Geschichte wirklich lenkt. Ohne die Offenbarung der Heiligen Schrift kommen wir nicht zu der Erklärung, warum ist das geschehen? Oder habe ich mich etwa geirrt in der Meinung, hier müsste ein übernatürliches Wesen im Spiel gewesen sein bei diesen Ereignissen? Man findet nicht ganz zurecht, wenn man überlegt, es müsste doch einen Gott geben, weil die Geschichte so und so aussieht. Auch da muss ja man den Schluss ziehen, es gibt oder wissen, es gibt manchmal das sehr Tragische, das Unerklärliche, das Sinnlose, den Chaos. Es bedarf auch hier der Schrift, um zu zeigen, dass Gott es ist, der die Geschichte lenkt, und warum es nicht nur das Gute, sondern auch das Böse in der Geschichte gibt. Und dass Gott eines Tages aus dem Chaos der Ungerechtigkeit Gerechtigkeit verschaffen wird. Ein weiteres. Jesus Christus ist in der Geschichte das hellste Zeugnis von Gott gewesen. Das wissen wir. Woher? Woher wissen wir das? Sogar hier sind wir ebenfalls abhängig von der Bibel. Viele Leute sagen, ich habe keinen papierenden Papst. Ich habe Jesus. Und der ist für mich maßgeblich. Die Schrift kann sich manchmal irren. Aber Jesus, das ist wichtig. Nun, wenn die Schrift sich irrt, wie wissen Sie, dass sie sich nicht geirrt hat, wenn sie über Jesus sprach? Sind die wenigen Angaben von Josephus vielleicht, wenn sie nicht gerade hineingetragen sind von einem Fremden, ist ein bisschen schwer zu urteilen, aber es gibt bei Josephus kurze Hinweise oder Erwähnungen von Jesus Christus oder beim römischen Schreiber Plinius, vielleicht noch einige wenige andere Autoren. Das genügt aber nicht, um sich eine Vorstellung zu verschaffen von Jesus Christus oder von Jesus von Nazareth. Und bei den Juden schon gar nicht. Die haben ganz andere Vorstellungen. Beim Talmud, der jüdischen Literaturquelle, da bekommt man ein ganz anderes Bild. Es bedarf also der Schrift der Bibel, um zu zeigen, wer Jesus Christus wirklich war. Was sagt nun die Bibel Bleiben wir hier ein wenig stehen. Aber vergessen wir nicht, dass es die Bibel ist, die uns Jesus gegeben hat. Wir sind auf die Bibel angewiesen. Ja, jetzt könnte jemand fragen, das möchte ich hier einflechten, nicht lange dabei stehen bleiben. Es könnte jemand die Frage stellen, und die ist sehr wichtig. Ich hoffe, Sie stellen die immer wieder. Wenn die Bibel das Maßgebende ist, wir haben diese vielen Argumente, aber wir kommen nicht weiter. Und wenn wir letztens auf die Heilige Schrift angewiesen sind, dann muss aber das ein zuverlässiges Argument sein. Da muss ich aber auch wissen, überzeugt sein können, dass es sich hier um ein zuverlässiges Dokument handelt. Genau das. Jetzt gehen Sie einmal der Frage nach. Und verschaffen Sie sich Gewissheit darüber, dass es sich hier um zuverlässige Literatur handelt. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Sonst können Sie zumachen, nach Hause gehen und vergessen von Christsein und Zusammenleben als Gemeinde Jesu. Wir brauchen Gewissheit über die Dinge, die uns überliefert worden sind, von denen man sagt, sie stünden in der Bibel. Aber das gibt es. Es gibt hier gute Argumente dafür. So stark, dass ich als Normaldenkender, wenn ich zu viel fordere natürlich, kann ich immer alles in Zweifel ziehen. Das kann man. Der Mensch ist immer fähig, Nein zu sagen. Das deutsche Buch von Michael Green hat einen ausgezeichneten Titel und ein ausgezeichnetes Bild vorne. Jemand hat ein Brett vor dem Kopf, ein Nagelloch da dran. Der Titel heißt, es komme mir ja niemand mit Tatsachen. So denken wir Menschen. Aber wenn jemand offen ist für Tatsachen, dann ist Gott bereit, die Überzeugenden zu liefern. Aber kommen wir zu Jesus zurück. Johannes 1, Vers 18. Was sagt die Bibel von Jesus? Dass er etwa ein Zeugnis für Gott gewesen wäre. Wir sprechen ja darüber, wie kann man Gott kennenlernen? Und an dieser Stelle sagen wir, durch Jesus. Jesus hat uns von Gott erzählt. Dass es einen Jesus gegeben hat, das sagt die Bibel. Aber die Bibel sagt, dass Jesus uns von seinem Vater erzählt hat. Das steht in Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn, der an der Brust des Vaters war, derselbe gab Erklärung. Derselbe gab Auslegung, Erklärung. Er hat ihn gesehen. Das will Johannes sagen. Aber niemand sonst. Aber hier ist einer, der hat ihn gesehen und der kommt aus der unmittelbarsten Gegenwart dieses Gottes. Er weiß Bescheid. Und wenn wir Fragen haben, kann er sie uns beantworten. Und er kann alle unsere Vorstellungen korrigieren oder erklären und er kann uns weiterführen. Er kann alles erklären über Gott. Das ist herrlich. Hier ist jemand, der kann unsere Fragen beantworten. Und was hat er nicht für Fragen beantwortet? Und was hat er nicht für Vorstellungen korrigiert? Ob das Pharisäer waren oder Sadduzäer, ihr kennt die Schrift nicht, ihr kennt nicht die Bibel und ihr kennt auch Gott nicht in seiner Kraft. Aber es ist so. Er sagt es ihnen. Er erklärt es. Dann gehen sie alle zusammen mal, es waren ja viele Menschen, die an diesem Jesus von Nazareth Interesse hatten, und sie liefen mit diesen 13, Jesus und 12 Anhänger, dann sind sie mal auf einen Berg gegangen, die Masse hat sich gesammelt oder gelagert am Hang, und Jesus und die 12 gehen etwas höher, und dann fängt er an zu sprechen. Dann sagt er, mit Gott ist das so, der heißt Vater. Wisst ihr, was ein Vater ist? Das ist jemand, der nimmt sich unser an. Da ist kein Vogel, der runterfällt. Vielleicht, weil ein Junge ihn getroffen hat. Vielleicht, weil es sowieso seine letzte Minute war. Aber er fällt jetzt. Mein Vater im Himmel, der hat das gesehen. Seht ihr die Lilien da auf dem Rasen? Mein Vater Der weiß. Und er hat sie geschaffen, so schön gemacht. Wisst ihr, der Salomo, von dem wir in der Schrift lesen, der war nicht so schön gekleidet wie die da. Da hat ihn gezeigt, wie Gott war. Hat ihn erklärt, ausgelegt, das griechische Wort Exegese gegeben. Ausgelegt, verdeutlicht, auseinandergelegt, klar und einfach gesagt. Und dann hat er gesagt, wie es mit den Sünden ist. Dass Gott ein vergebender Gott ist. Man dürfe ihn bitten darum, vergib uns unsere Schuld. Und ihr Armen da, die nicht einmal Gerstebrot habt, ihr könnt ruhig zum Vater im Himmel gehen. Bitte gib uns zeitig unser tägliches Brot. Das ist ein Wort im Vater unser, das wusste man lange nicht, was das bedeutete. Man hat einfach geraten und dann übersetzt. Wisst man, ich glaube, in Ägypten wohnen. Das Wort fand in einem Fragment. Das war eine Einkaufsliste von einer Frau vor vielen, vielen Jahren. Und da gebraucht sie dieses Wort. Liste für morgen. Gib uns bei Zeiten, bedeutet das wohl, unser tägliches Brot. Ja, nicht nur für heute, bei Zeiten. Gott ist ein Gott, lernen wir in der Bibel, der im Voraus denkt. Der weise Salomo lehrt uns zu denken, wir müssen planen, schon im Sommer, sonst haben wir im Winter nichts zu essen. Und der Salomo sagt auch, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Wir dürfen also auch für die Ewigkeit im Voraus denken. Für den nächsten Tag nicht Sorgen machen, das sagt er auch, nicht so. Aber eben, weil wir zum Vater im Himmel kommen dürfen und um zeitiges Brot bitten dürfen, dürfen wir an den Morgen denken und für den Morgen planen. Aber dann ganz besonders für übermorgen. Wenn wir hier in dieser Welt nicht mehr sein werden, trachtet am allerersten nach dem Königreich Gottes, nach dem himmlischen Reich. Jesus hat uns vom Vater erzählt. Er kam von dort. Und dann haben wir Johannes 14, noch eine Stelle. Wissen Sie, jetzt sind wir schon einige Jahre nach Johannes 1, 3, 4 Jahre später. Wir wissen nicht genau, vielleicht 3,5. Und sogar die 12 haben immer noch nicht ganz verstanden, wie das mit Gott ist. Da lesen wir in Vers 7 Johannes 14. Wenn ihr mich gekannt hättet, vielleicht sollten wir wir fangen bei Vers 7 an, ja. Wenn ihr mich gekannt hättet, hättet ihr auch meinen Vater gekannt. Es liegt also daran, dass man nicht Jesus kennt. Wollen wir Gott kennenlernen, müssen wir Jesus kennenlernen. Er ist die Brücke, der Weg dorthin, hat er in Vers 6 gesagt. Und ab jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagt zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Die alte Frage, die immer wieder in der Geschichte gestellt worden ist, besonders von Denkern. Wenn wir einmal Gott sehen könnten, dann wäre ja alles klar. Diese eine grundsätzliche Frage, die stellt Philippus hier. Zeige uns den Vater, das genügt. Wenn wir einmal Gott sehen könnten, dann hätten wir doch einen handfesten Beweis. Dann könnten wir sagen, ich hab's gesehen. Jesus sagt zu ihm, für so lange Zeit bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wieso mich? Er hat ja von Gott gesprochen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Du hast ihn ja gesehen. Du hast ihn vor Augen. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich ausspreche an Vokabeln und an euch richte, das rede ich nicht von mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Werke hier ist Wort und Tat zugleich. Was immer Jesus tut, was er bewirkt an wörtlicher Kommunikation oder an Handlung, das tut Gott, weil Jesus Gott ist und Gott ist bei Jesus. Jesus ist in Personenform die Offenbarung Gottes. Das ist der erste Donner dieses Jahres. Herrlich, Gott spricht. Wollen wir Gott kennenlernen, dann müssen wir uns mit Jesus befassen. Jesus ist der Offenbarer, der große Offenbarer Gottes. Paulus sagt, in ihm sind alle Verheißungen in Personenform erfüllt. Das heißt, sie finden ihren Gipfel in ihm. Er offenbart die Treue Gottes. Wir haben von der Vaterschaft Gottes gesprochen, dass Jesus ihn als Vater offenbart. Jesus offenbart die Treue Gottes. Denn, überlegen wir einmal, es sind doch fast 4000 Jahre gewesen, seit Gott versprochen hatte, diesen Erlöser zu schicken. Da konnte man doch müde werden vom Warten, nicht wahr? Sehr früh in der Geschichte sagt Jakob, einer der Erzväter, Herr, Jahwe, ich warte auf dein Heil. Warte etwas länger. Und seine 12 Söhne müssen warten. Und seine Enkel müssen warten. Generation folgt auf Generation. Die Propheten kommen. Sie warten immer noch. Und Petrus sagt, sie prophezeien und dann haben sie vor sich, was sie prophezeit haben, aber sie können es nicht ganz verstehen und sie forschen. Was ist das mit diesem Messias? Sie müssen warten. Und dann kommt er. Aber viele sind müde geworden. Und nicht nur in diesen 24 Stunden ist es gerade Nacht, sondern in ganz Israel ist Dunkelheit. Was der Vorsteher, der Herr, der Inhaber der Herberge dort macht, das ist nur typisch. Kein Platz. Wir sind übergegangen zum Alltag. Wir haben nicht mehr Mut zu warten. Da heißt es, da war ein Mann in Jerusalem und da war noch eine Frau in Jerusalem. Außerhalb waren es mehrere, da waren noch Hirten, bitter wenige, die warteten. Und er kam und Gott hat sein Wort gehalten. Und jetzt sagt Paulus, Jesus zeigt, dass Gott sein Wort hält. Und wenn Petrus zum Beispiel von 1000 Jahren da spricht, Sie kennen den Text, ja? Dann erklärt er uns nicht, was für Zeitvorstellungen Gott hat. Dass er durcheinander bringt, ein Tag und 1000 Jahre und eins ist wie das andere. Nee. Gott selbst hat die Zeit geschaffen und er weiß sehr wohl zu unterscheiden zwischen 1000 Jahren und einem Tag. Und seien wir nicht zu schnell zu sagen, alles wäre bei Gott ja gegenwärtig. Moment einmal. Was Petrus eigentlich sagt, hat zu tun mit der Treue Gottes, nicht mit der Zeitvorstellung Gottes. Im Zusammenhang will er sagen, die Spötter, die können nicht warten. Ach, das dauert noch lange und es ist schon lange gewesen und der kommt gar nicht. Und dann sagt Petrus, ihr behaltet dieses. Bei der Treue Gottes ist es so, wenn 1000 Jahre vergangen sind, dann ist die Treue Gottes noch genauso unverbraucht wie bei uns nach einem Tag. Und sie ist heute, 1993, genauso stabil wie 2 Tage, nachdem Jesus gen Himmel fuhr. Ist das nicht herrlich? Jesus bürgt dafür, dass Gott sein Wort hält. Er ist die Offenbarung Gottes. Aber wissen Sie, all das haben wir ja aus der Bibel. Wollen wir Gott kennenlernen, dann werden wir uns mehr und mehr mit der Bibel befassen müssen. Petrus sagt uns in 2. Petrus 1, Vers 19, sie ist ein Licht an einem dunklen, sogar trüben oder feuchten Ort. Da, wo es wirklich unangenehm ist. Und wir finden den Weg schwer, Stellen Sie sich vor, einen feuchten Weg im Wald, ohne Steine und dann ganz dunkel. Und wir wissen nicht, wie wir aus dieser Situation rauskommen. So ist unser Leben. Wir bleiben stecken, wissen nicht wohin. Und dann kommt das Wort Gottes und ist eine helle Fackel und zeigt uns den Weg. Zeigt uns, wohin wir gehen, mit wem wir es zu tun haben, zeigt uns auch uns selbst. Und das ist wunderbar. Aber bitte, wir müssen uns an dieses Wort halten. Zum Gesetz und zum Zeugnis ruft Jesaja Gott durch diesen Propheten. Wenn sie nicht so sprechen, nach dem Gesetz und nach dem Zeugnis darauf, Josua bis Maleachi, wenn sie nicht diesem gemäß sprechen, das heißt, sie richten sich nicht aus nach diesem Wort Gottes, dann dämmert ihnen kein Licht, dann gibt es keine Morgenröte, nur Nacht. Außerhalb dem Worte Gottes finden wir unseren Weg nicht in der Gotteserkenntnisfrage. Aber mit dem Wort Gottes gehen wir sicher unseren Weg auf dem schwersten Pfad. Aber wir werden uns diesem Wort widmen müssen. Wir werden uns Zeit nehmen müssen für die Bibel. Haben Sie sie heute gelesen? Wie viel? Wie viel lesen Sie in der Bibel? Und wie lesen Sie die Bibel? Immer noch so, dass Sie einfach aufschlagen. Ah ja, ich wollte eigentlich hier, aber jetzt ist hier, das wird wahrscheinlich von Gott sein. Moment einmal. Dies sind die Satzungen und Rechte, ja, das ist schon gut, die ihr beobachten sollt, die zu tun im Land und so weiter. So? Und am nächsten Morgen, ich glaube, ich lese mal hier, Ezechiel. Oh, Ezechiel. In der Halle des Tors standen auf beiden Seiten je zwei Tische. Schmeckt nicht. Wenn Sie so lesen, werden Sie nie vorwärts kommen. Nie. Und wenn Sie noch nicht viel gelesen haben und Sie fangen in 1. Mose 1 an, dann wird es sehr interessant sein für einige Kapitel. Und Sie können sogar durch 1. Mose kommen. Und sogar noch bis in die Mitte von 2. Mose. Aber ich garantiere Ihnen, Sie werden dann bald stecken bleiben. Spätestens bei 3. Mose. Vielleicht allerspätestens im 1. Chronikbuch. Nur machen Sie weiter. Da sind nämlich Juwelen da. Zwischendurch kostbare Stellen. Zum Beispiel von Jaebitz da. Kennen Sie den Namen? Steht sogar in einer guten Konkordanz. Schlagen Sie mal auf. Jaebitz. Ein frommer Mann. Lernen wir zu beten, wie er betete. Ich würde vorschlagen, man fängt im Neuen Testament an. Vielleicht bei den Briefen. Aber bitte, fortlaufend. Fortlaufend. Und versuchen Sie mal, ein ganzes Buch in einem durchzulesen. Epheser können Sie in einer halben Stunde schön lesen. Leicht. Philipper sogar in 20 Minuten. Obadja in 5 Minuten. Da können Sie sagen, ich habe heute ein ganzes Buch gelesen. Und vielleicht sind Sie irgendwo stehen geblieben oder hängen geblieben. Es ist eine gute Sache, ein Stück Papier dabei zu haben. Ein Papier, das man später wieder finden kann. Etwas zum Schreiben und man notiert sich etwas. Und dann hebt man das auf. Sie könnten es vielleicht noch gebrauchen mal. Und das hilft. Lesen wir viel, denn hier wird uns erzählt von Gott. Hier. Wir werden Gott nicht kennenlernen, wenn wir nicht die Bibel lesen. Und Jesus sagt uns, forscht in der Schrift. Sie spricht von mir und ich spreche vom Vater. Das Alte Testament hat man nicht verstanden, weil man nicht Jesus dort fand. Jesus ist der Schlüssel zum Verständnis der Bibel und somit zum Verständnis Gottes. Leider muss ich wieder aufhören. Ich würde sehr gern von der Hilfe des Heiligen Geistes sprechen. Den brauchen wir. Paulus spricht von ihm in Epheser 1. Er ist uns gegeben worden, damit uns die Augen aufgehen für Gott. Und wenn wir die Bibel nicht verstehen, dann sollten wir beten. Auch vom Gebet möchte ich sprechen oder gesprochen haben. Und dann von den Hindernissen im Gott erkennen. Aber Sie sind ja erwachsen, Leute zum größten Teil, und Sie können ja selbst arbeiten. Ich will Ihnen gerade nicht gerade Hausaufgaben geben. Ich bin nicht ein verantwortlicher Lehrer, Sie bezahlen mich nicht und ich habe kein Recht, Ihnen Hausaufgaben zu geben. Das hätte ich gern getan. Ja. Vielleicht dieses eine. Beten wir, dass wir heute Abend etwas mitnehmen nach Hause, dass der Heilige Geist uns wieder in Erinnerung ziehen kann. Wir wollen das jetzt tun, wir stehen auf dazu. Herr, wir danken dir, dass du gesprochen hast. Du hast deutlich gesprochen. Und wenn es uns nicht ganz klar ist, hast du uns den Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit leiten will. Herr, du hast dein Wort heute Abend uns gegeben. In verschiedener Form, wörtlich und dann auch besprochen erklärt. Ich bitte dich, Herr, hilf uns, etwas mitzunehmen, das wir gebrauchen können, für uns selbst, aber auch für andere. Amen. Wir setzen uns.